Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein Gesicht, was ich gerne sehe hier in Fulda, sitzt heute bei mir. Ich kenne sie seit Jahren und freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Wir kennen sie vielleicht als Fotografin bei Osthessen News, aber sie macht noch so viel mehr und hat davor auch eine illustre Karriere hinter sich. Und ich bin ganz gespannt, was sie uns heute alles mitgebracht hat. Carina Hirsch ist bei mir. Hallo Carina.
Hallo Shaggy, schön hier zu sein.
Wir werden auch auf jeden Fall über deine Fotografie sprechen, aber fangen wir bei dir ganz vorne an, denn du hast wirklich sehr viel erlebt in deinem Leben. Die Kultur ist ein ganz wichtiges Thema, Musik ist ein wichtiges Thema neben der Fotografie für dich. Du bist nicht in Fulda geboren, du kommst aus Sachsen-Anhalt.
Genau, ich komme aus Köthen. Ja. Eigentlich der schönen Bachstadt Köthen mittlerweile hat es leider einen anderen Namen bekommen, aber ja, ich bin Ossi und bin da sehr gerne aufgewachsen.
Du hast auch nichts mit Musik oder Fotografie gelernt, sondern du hast ein anderes Beruf gelernt.
Genau, ich wollte eigentlich mal Journalistin werden, dann wollte ich mal Fotografin werden und bin dann Ergotherapeutin geworden. Mhm. Und habe das auch sehr gerne gemacht. Aber mein Weg hat mich woanders hingeführt.
Dein Weg hat dich 2001 nach England als Au-pair geführt und da hat sich, glaube ich, viel für dich im Leben verändert. Erzähl mal ganz kurz.
Ja, ich bin halt ein absoluter Musik-Nerd, muss man dazu sagen. Und ich liebe Fotografie oder habe das auch schon immer geliebt. Und nach dem Jahr Au-pair, das war so in der Nähe von London, habe ich gemerkt, London ist einfach meine Stadt. Mhm. Und da möchte ich gerne wohnen und arbeiten und auch meiner Leidenschaft nachgehen. Und das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich Live-Musik, Fotografie. Weil ich wollte diese Erinnerungen mitnehmen von den wunderbaren Bands, die ich da gesehen habe. Und das war halt im Foto am besten festzuhalten.
Das heißt, du bist zu Konzerten und hast dann da die Künstler und Künstler fotografiert.
Genau, so fing das an. Und das war ja auch eine sehr aufregende Zeit. Ich muss sagen, ich habe dazu noch damals in Schwarz-Weiß fotografiert, in Film. Es war ein sehr, sehr teures Hobby. Ich habe aber auch eiskalt gelernt, wie ich fotografieren sollte, weil ich war Autodidakt. Didakt gewesen und ja, das hat schon richtig Spaß gemacht.
Du hast dann auch da parallel noch in Bars gearbeitet, wo auch dann wahrscheinlich Live-Musik teilweise war, oder wie war das?
Ja, ich hatte Glück gehabt. Ja. Ich habe in einer Bar gearbeitet, das hieß The Garage, ein riesen Musikladen und wusste gar nicht, dass das eigentlich ein sehr berühmter Laden ist. Einer Firma angehört, die hieß Mean Fiddler, die unter anderem Reading und Leeds Festivals gemacht haben. Astoria, Mean Fiddler, das Forum, also sehr viele Clubs besessen haben. Und ich bin da reingekommen, hinter der Bar, war dann Barmanager, bin immer wieder in den Pausen, bin ich nach vorne gegangen, habe die Bands fotografiert und dann wieder zurück hinter die Theke.
Wie schnell ging das denn, dass du Barmanager wurdest? Ich meine, wird man doch nicht von einem Tag auf den anderen.
Nee, das ging recht flott. Also ich muss auch sagen, ich bin da hingekommen, die Pernilla, das war damals die Managerin, die hat gesagt, ich habe noch nie ein Mädel getroffen, was so unbedingt hinter der Bar arbeiten wollte. Ja. Ich habe ihr gesagt, ich habe keine Erfahrung, aber ich werde richtig gut sein. Ja. Und ja, sie hat mir die Chance gegeben. Also mein Leben hat sich auch wirklich durch Chancen irgendwo entwickelt, die mir Menschen gegeben haben.
Ja, und du hast dann aber auch wahrscheinlich hast du gleich gesagt, ja, ich will auch nicht nur hinter der Bar, sondern ich kenne mich mit Musik auch aus. Ich will gerne auch mich um die Bands kümmern. Oder wie kam der nächste Schritt?
Nee, das war dann einfach, weil ich gemerkt habe, ey, das macht hier richtig Spaß eigentlich so zu der Zeit. Ne, man kommt ja aus Deutschland und da drüben die Musikszene ist ja komplett anders. Das kannst du nicht mit der Radiowelt vergleichen. Und ich habe dann auf einmal so tolle Bands kennengelernt, die es da schon seit Ewigkeiten gibt, so von der Britpop-Szene und habe mich dann verliebt und dachte mir, nee, also eigentlich hast du Bock, da die Bands zu buchen. Und da hatte damals die Bucherin angefangen, die Jody, und die war ein bisschen überfordert mit dem ganzen Job und ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich gesagt, ach ja, dann kam ein neuer Chef in die Firma und da habe ich mal so, Neil, wie sieht's aus? Kann ich der Jody im Büro helfen? Und dann guckt er mich an. Ich hatte ja keine Beziehungen und keine Erfahrung. Habe ihm dann gesagt, ich werde mein Allerbestes geben, du wirst es nicht bereuen. Und er hat mir diese Chance gegeben. Ich habe mir Demos angehört von neuen Acts und dann durfte ich auch schon die ersten Nächte buchen. Und dann kurz darauf habe ich schon meinen ersten kleinen Club bekommen, den ich buchen durfte. Also das war so, der Weg hat sich einfach ergeben.
Wo du komplett auch fürs Programm dieses kleinen Clubs zuständig warst, sozusagen.
Und das war halt so die Garage, muss man sich vorstellen. Das sind drei Läden. Das war so eine Minibar. Das war ein großer Saal mit 500 Leuten und ein kleiner Saal mit 150. Und ich habe damals mit dem Kleinen angefangen, dann später mit unten gebucht. Und dann war die Jody weg. Und ich habe dann 3 Jahre später habe ich dann komplett alles gebucht, von externen, mit externen Promotern gearbeitet, aber selber halt auch meine Shows in Verkauf gesetzt. Hm.
Wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast mit der Garage ja dann auch schon, nachdem du sie dann quasi komplett das Booking dann auch da gemacht hast, war ja nicht der letzte Schritt, es ging ja immer noch weiter.
Ja, das ging dann weiter, weil die Garage wurde verkauft und dann kam die erste deutsche Band, die gemerkt hat, da sitzt eine Deutsche. Mhm. Auch durch Zufall wurde mir eine E-Mail weitergeleitet, damals von den Sportfreunden Stillern. 2005 war das, glaube ich. Die wollten unbedingt mal London spielen und ich dachte, oh ja, die kenne ich doch irgendwie. Und habe auch mit dem Marc, das war der Manager damals, gleich Kontakt aufgenommen. Und da habe ich die oben in den kleinen Club reingesetzt. Da waren wir innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft. Dann kam die große Show, also unten in den Laden. Und dann auf einmal ging das los. Dann kam ich immer mehr Anfragen aus Deutschland, ob ich nicht den und den buchen könnte. Und das war's dann.
Das heißt, du warst dann natürlich auch die Ansprechpartner für deutsche Bands dann, ja, sozusagen auch.
Genau.
Aber nicht nur deutsche Bands, auch Bands, Acts, die heute richtig groß sind, mit denen hast du Berührung. Mumford & Sons zum Beispiel.
Ja, ja. Also dadurch, dass ich damals mit meiner lieben Arbeitskollegin der Emma, die heute die O2 international bucht, wir haben damals zusammen angefangen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich hätte so richtig Bock auf so einen Country Alternative Club. Und dann kam ich mit Howdy Do um die Ecke und sie war auch so in der Richtung. Und dann haben wir angefangen, so eine Alternative-Nacht zu machen. Und da war die Szene von jungen Singers, Songwriters, die so ein bisschen wie Bob Dylan sein wollten in der Richtung. Und unter anderem war Mumford & Sons halt unsere Hausband. Mhm. Dan Smith, der Bastille dann wurde, den habe ich regelmäßig buchen dürfen. Und das war so schön zu sehen, wie er groß geworden ist. Und das ist nachher so, ich glaube 2010 oder 2011, habe ich dann ein Festival gemacht, auch in der Garage mit drei Läden. Und da hatten wir tatsächlich den Ed Sheeran mit dabei, der eigentlich Angst hatte, in dem großen Raum zu spielen. Den musste ich erst überreden, dass das eine gute Sache wäre. Und dann haben wir uns geeinigt, dass er nicht headlinen muss, sondern er darf als Vorletzter dann auf die Bühne. Und dann hat er sich drauf eingelassen. Da war damals Legoland gerade draußen und die Leute sind eigentlich hauptsächlich wegen Ed Sheeran gekommen. Ja. Deswegen war der Laden ausverkauft.
Ja, klar. Aber du hast einen schüchternen, zurückhaltenden Menschen kennengelernt.
Ich muss sagen, er war total quirlig, weil er war vorher Support bei Leon Russell, der leider schon verstorben ist, im Jazzcafé. Auch ein total komischer Mix. Da hat der Agent gesagt, hier nimm mal den Typen mit ins Line-up. Der heißt Ed Sheeran und da stand dieser kleine rothaariger Junge, der alles reingeloopt hat. Und ich dachte, wow, das war richtig cool. Ich kannte ihn vorher wirklich nicht. Und danach standen wir draußen, haben beide durchgeatmet. Und haben uns unterhalten und ich war überwältigt. Also doch, man hat von vornherein gemerkt, dass er schon ein geiles Talent hat.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
Schwierig. Ich sag mal, da war ich schon über 30.
Ja, dann doch
über 30. Ja, da war ich schon über 30.
Okay. Verstehe. Du hast Howdy Do gerade angesprochen. Was ist das? Das hast du nur den namentlich erwähnt. Was war das? War das eine Reihe, die du da veranstaltet hast?
Naja, das war unregelmäßig, je nachdem. Und zwar, das war einem Laden, der hieß The Borderline. Leider gibt's den Laden nicht mehr. Mhm. Es war so ein ganz legendärer kleiner Club in Soho mit 300 Leuten und da haben viele Geheime, also Pearl Jam und R.E.M. hatten damals auch mal dort gespielt. Und da haben wir angefangen und unsere allererste Nacht, wir hatten kein Ticket, ich glaube zwei Tickets im Vorverkauf, verkauft und dachten, ach scheiße, so ein Flop. Und wir waren ausverkauft, weil die Leute alle an der Tür standen mit unbekannten Bands. Irgendwie hatten wir damals so den Nerv getroffen und dann ging das immer weiter, ja.
Nächster Schritt, Live Nation. Was, erzähl mal ganz kurz, was das ist.
Ja, leider wurde Mienfiddler verkauft damals an Live Nation. Live Nation ist ja wahrscheinlich ein Begriff für viele Leute, die ja weltweit Riesenkonzert
eine der größten Veranstaltungen.
Auf jeden Fall. Also sie machen ja mittlerweile auch alles, ne? Und da ging es halt darum, ob sie Leute übernehmen oder Mienfiddler Leute eben feuern. Ich wurde damals mit übernommen von Mienfiddler wegen dem Borderline. Und dann war das auch eine sehr kurze, aber aufregende Zeit, weil meine Kollegen einfach der Hammer waren und wir bis heute noch befreundet sind. Jedenfalls wurde dann leider das Borderline weiterverkauft an die Mama Group und somit wurde ich auch wieder mitverkauft und und dann irgendwann hat die Garage wieder aufgemacht, da wurde ich wieder reingehauen und da habe ich gesagt, ich will wieder Tourneen machen und dann durfte ich meine Tourneen machen.
Auch mit den deutschen Künstler, Künstlerinnen?
Ja, das waren jetzt zwei Künstler, also die Beatsteaks und ja. Boss House, mit denen habe ich also regelmäßig gearbeitet und Tourneen gemacht. Ansonsten waren es Einstürze, Neubauten. Mhm. Das war ein absoluter Privileg, mit denen arbeiten zu dürfen und auch mit der Agentur immer noch eine meiner absoluten Lieblingsmenschen, mit denen ich hier arbeiten durfte.
Wie ging es danach weiter? Ich meine, das ist ja immer noch nicht das Ende. Du bist immer noch nicht nach Fulda zurückgekommen. Du bist ja auch noch, oder nach Fulda gekommen, du bist ja noch weiter in London geblieben. Aber hattest ein Angebot, auch nach Berlin zu gehen zu dem Zeitpunkt?
Genau, dann kam Schoneberg, Till Schoneberg. Wir hatten uns öfters bei Musikkonferenzen getroffen. Und wir haben es eigentlich gut verstanden. Und dann hat er mich gefragt, sag mal, hast du nicht Lust, mein Büro in Berlin zu leiten? Und da war ich aber noch nicht bereit dazu, nach Deutschland zu gehen. Und habe ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Büro in London aufzumachen. Und da hat er eine Nacht drüber geschlafen und hat gesagt, ja, machen wir. Ich habe aber dann auch mit den Agenten und Managern reden müssen von meinen Künstlern, ob sie denn auch mitkommen, ob sie also an mich gebunden sind oder an die Firma, für die ich gearbeitet hatte, und hatte Glück, dass eigentlich alle gesagt haben, du, wir kommen mit dir mit. Und somit hatte ich einen schönen Ausgangspunkt, hatte ein kleines Büro mit Music Export Norway in Brick Lane und ja.
Einige Zeit später hat dich dann aber doch dann die Liebe zurück nach Deutschland gebracht.
Ja, braucht man nicht drüber reden. Ich habe einen Mann damals im Urlaub kennengelernt und dann dachte ich mir, okay, wir hatten so eine 2 Jahre eine Fernbeziehung, hatte das Büro aber nun erst seit 2 Jahren. Da war natürlich Till auch sehr sauer auf mich, als ich gesagt habe, du, ich glaube, ich bin jetzt Mitte 30. Ich habe jetzt genug Rock'n'Roll erlebt und ich will vielleicht ein bisschen ruhiger werden und ich gehe nach Deutschland. War vielleicht nicht der cleverste Schritt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da war auch Brexit kurz danach. Und viele meiner Künstler, die hätten es schwer gehabt, weil ich habe auch viel mit amerikanischen, auch sehr viel skandinavischen Bands gearbeitet. Und das hat sich ja dann alles geändert.
Ja, Brexit hätte dann auf jeden Fall auch nochmal was verändert. Zurück in Deutschland, aber dann komplett weg erstmal von dem Musikbusiness, oder?
Ja, der schmerzt immer noch, muss ich sagen. Also weil ich habe das einfach geliebt, auch dieses ein Konzert auf die Beine stellen. Du weißt selber, wie das ist. Du hast das ja auch jahrelang gemacht. Und ich finde das toll, wenn man einen Künstler fördern kann, wenn man einen Künstler entwickeln kann. Es ist ein harter Wettbewerb. Man muss an wirklich was glauben. Man muss verstehen, wo sitzen die Leute, die Tickets kaufen. Wie setze ich mein Marketing an? Wie hoch setze ich den Ticketpreis? Wo miete ich jetzt die Band rein? Also ich meine, es ist immer, was hat meine Kollegin gesagt? Sie hat gesagt, Carina, wir sind Professional Gamblers. Und das ist so. Wir gucken in eine Glaskugel als Veranstalter. Wir wissen nie, wie viele Tickets verkauft werden. Wir geben aber eine Gage raus. Wir haben erstmal nur Ausgaben und wissen nie, was hängen bleibt als Veranstalter. Aber das macht's auch irgendwie spannend.
Ging es dann direkt nach Fulda oder wo
nee, warst du? Nee, Fulda nicht. Es ist dann immer noch Neuhof. Also es war jetzt von der Großstadt, obwohl ich
von
sehr
London
schön
nach Neuhof.
Von Neuhof nach London. Nee, von London nach Neuhof, genau. Was erstmal so ein kleiner Schock. Man muss dazu sagen, aber ich bin ein Pilzsammler. Ja. Und das war so ein Trost. Ich kann immer noch Pilze vor der Haustür sammeln. Und das macht's wert.
Du hast dich ja damals auch beim Kreuz unter anderem beworben, gell? So, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
Shaggy, ich habe damals die Telefonnummer von euch rausgesucht. Ja. Und ich glaube, wir waren damals am Telefon zusammen. Und da habe ich gesagt, ich will mal vorbeikommen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch dran erinnern?
Ich kann mich noch erinnern, wie du da warst auf jeden Fall dann.
Ja, weil ich gedacht habe, hier, das ist eigentlich das Einzige, wo ich richtig reinpasse. Ja. Dass ich so das ein bisschen mitnehme. Habe aber auch schnell kapiert, dass die Region hier eher so auf Coverbands spezialisiert ist und nicht so auf neugierig auf neuere Künstler.
Also das Kreuz jetzt nicht auf Coverbands in dem Fall, so, aber so tatsächlich neue Künstler ist es auf jeden Fall schwierig. Die Region auf Coverbands, ja, das ist vollkommen richtig.
Ja, das stimmt. Also das Kreuz, deswegen ist es mir auch aufgefallen, ne? Weil ich gesehen habe, da sind doch ein paar Künstler im Line-Up, die sagen dir sogar was. Habe aber auch schnell festgestellt, so Künstler, die dann in Berlin oder in den größeren Städten gut Tickets verkaufen, dass das hier halt echt schwierig ist, weil die Leute nicht so neugierig sind oder da ein bisschen anders an Live-Musik rangehen. Da ist es leichter, Geld für eine Coverband auszugeben als für einen originalen Künstler. Und das finde ich schwierig.
Ja. Das heißt, da ist nichts geworden draus, obwohl ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn es was geworden wäre.
Ach, ich hätte mich auch so gefreut. Ja. Und vor allen Dingen habt ihr das wunderbare Herzberg Das habe ich ja auch gesehen und dachte mir, ach, wen würde ich, man überlegt ja, ach, wen würde ich jetzt da buchen? Ne? Ja. Ich habe ja schon so einen kleinen Line-Up so im Kopf gehabt von Künstlern, mit denen ich gearbeitet hätte, die ich gerne dort gesehen habe. Habe mich dann allerdings auch sehr gefreut, als Patti Smith dann eine Weile später spielen durfte. Das war natürlich toll.
Wie bist du dann bei Assassin's Youth gelandet? Weil das war ja dann tatsächlich dann der nächste Job.
Das stimmt, weil ich dann gedacht habe, okay, Kreuz will mich nicht. Ist halt so. Ich weiß, es ist aber eine Budgetsache. Also es ist ja auch nicht leicht. Ich weiß, wie schwer es ist, als Veranstalter auch Geld zu machen.
Ich sage mal, ich kann nichts dafür. Also ich habe leider nicht das Mitspracherecht gehabt. Da habe ich dann auch die Chefs über mir noch die...
Ja, aber ich fand es sehr spannend. Also ich habe auch riesen Respekt vor jedem, der diesen Schritt geht. Weil als Veranstalter ist es halt wirklich extrem schwer, Geld zu machen und das da was hängt. Und das Risiko ist halt enorm. Und ich habe damals notgedrungenerweise so Bilder vom Fußball gemacht. Und der Christian Stadtfeld, der war, dem bin ich über den Weg halt gelaufen und dann hat er auch gesehen, dass ich Fußball fotografiere und dann der Martin Angelstein hat das dann gesehen und dann hat sich das, er hat mal gefragt, ob ich nicht mal Fotos für sie machen könnte und dann waren aber meine ersten Bilder auch von Leuten. Ich kann mich noch daran erinnern, das fand er irgendwie ganz toll. Ich habe so zwei Kinder fotografiert, wie sie eine Bockwurst essen oder eine Bratwurst. Und da auch so toll das Bild. Und denke ich mir, das ist doch normal. Und dann hat sich das ergeben.
Ja, das heißt, du hast dann direkt bei Assassin's Youth angefangen, als Martin Angelstein auch noch da war.
Ja, also ich glaube, der Martin hat mir eine Chance gegeben. Das kommt wieder so ein bisschen, wo ich dankbar bin an Leuten, die mir immer eine Chance gegeben haben und gesagt haben, ja gut, warum sagen wir jetzt nein? Erstmal ausprobieren. Und da war Martin also schon im Vorreiter auch mit, der gesagt hat, wir stellen dich jetzt erstmal ein auf Minimalst, aber damit du deine Sozialbeiträge nicht mehr selber zahlen musst, da war ich ihm sehr dankbar für und wir haben das so stundenmäßig gemacht und dann hat sich das halt wirklich entwickelt zu einer Vollzeitstelle. War also nicht in 2-3 Jahren, es hat schon länger gedauert, aber ich glaube, es hat sich dann einfach gezeigt, dass die Bildsprache vielleicht doch relevant ist für Assassin's Youth. Also ja.
Ich meine, Assassin's Youth ist ja auch nach Martin Angelstein auch nochmal enorm gewachsen. Christian Stadtfeld, Henrik Urbin voran haben da wirklich einen riesen Laden auch draus gemacht. Wie viele Angestellte gibt's mittlerweile?
Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen. Ich würde sagen, über 40 Festangestellte und etliche freie Mitarbeiter. Und wir haben ja das Büro auch in Bad Hersfeld dazu. Also ich glaube, wir sind sehr groß und wir machen ja nicht nur Assassin's Youth, das ist ja Medienkontor. Ja. Da gehört Format Film dazu, unsere IT-Abteilung und Entwicklung. Wir haben eine Grafik, wir haben Marketing, Branding. Also es ist schon ein tolles Unternehmen, was der Martin damals gegründet hat und was die beiden Jungs echt zu was Größerem noch gemacht haben.
Ja. Also Hochachtung auch mal dafür. So bekommen wir auch selten dann den Applaus, den sie eigentlich auch mal verdient haben. Ja, so würde ich auch mal sagen. Du bist jetzt Vollzeit auch bei Assassin's Youth und kannst dich da aber auch mit Fotos auch frei gestalten und walten, wie du möchtest zum Teil, oder? Also das heißt, klar werdet ihr wohin geschickt, aber du bist doch auch frei in dem, wie du fotografierst.
Ja. Ja. Ich sehe eigentlich schon, also ich denke, die Bildsprache ist schon wichtig. Ich liebe Bildjournalisten, also Fotojournalisten und gucke mir auch gerne Arbeiten an von Leuten, die, wo ich denke, da ist jetzt eine Message drin und das ist jetzt nicht fake oder so. Es inspiriert mich auch, wenn ich andere sehr gute Fotografen entdecke für mich, weil ich mir denke, man kann immer nur besser werden und ich finde es so wichtig, keinen bloßzustellen. Ne? Also ich will, dass man sich selber wiedererkennen kann in einem Foto, was ich mache. Und dass man auch schnell kombiniert, wenn es jetzt zum Beispiel ein Produktfoto ist oder Werbeaufnahmen, was ist jetzt die Message dahinter? Ne? Ich brauche den Menschen, ich brauche aber auch, was die jetzt tun, dass man da nicht suchen muss. Ich finde, ob das jetzt, ich sag jetzt ein Mensch, der mich einfach interessiert, die persönliche Geschichte, dann möchte ich, dass man diesen Menschen auch sieht, dass er im Vordergrund steht. Ich war letztens bei einer Goldschmiedin, das war natürlich super, wir zwei und sie an ihrem Brett, an ihrem Werkbrett, glaube ich, heißt das, wie sie da noch mit dem Mund bläst und lötet. Das ist natürlich spannend, ne? Diese Menschen hochkonzentriert festhalten zu dürfen, ist ein absolutes Privileg, in die Welt einzutauchen.
Man merkt auch, dass du auch glücklich in dem Job bist. Aber gibt es nicht Momente, wo du auch deinen alten Job, die Musik, dieses Management, diese Momente auch vermisst?
Ja, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Ne? Also klar, ich bin ich liebe Produktion, ich liebe alles, was hinter der Bühne abläuft. Ich liebe das Management, ich liebe es zu koordinieren und Sachen, die Zusammenhänge zu sehen. Ne? Du kennst es selber, ne? Wie es ist schon ein Job mit so viel Verantwortung und das liegt mir einfach im Blut, ne, das zu sehen. Ich meine, das Schöne ist jetzt an Osthessen News und an der Fotografie, dass ich das auch machen kann, ohne dass ich jetzt aber die was Großes managen muss oder ne, weil in dem Moment bist du als Mensch derjenige, mit dem ich alleine klarkommen muss, ne. Und ja, aber natürlich, ich bin ein riesen Musikfan und na, ich durfte jetzt zu den Toten Hosen am Wochenende und das Konzert fotografieren und da geht natürlich mein Herz auf. Also ob das jetzt, ich sehe genau, ich weiß genau, was hinter der Bühne abläuft und das, da will ich immer wieder Mäuschen sein, weil ich finde das so spannend, wenn es dann funktioniert. Aber es ist auch schön, vor der Bühne zu sein und dann die Energie festzuhalten von den Besuchern, aber auch von der Band.
Da würde ich sagen, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Wir sind am Ende angekommen. Jeder Gast bei Fulda Kultur im Podcast darf ja einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Und gerade jemand, der so Musik interessiert ist wie du, da bin ich ganz gespannt, welchen Song du dir ausgesucht hast.
Ja, eine Band, die mich wirklich schon seit 1999 begleitet, weil die damals Vorband waren von R.E.M. Da habe ich Wilco entdeckt. Wilco, wie die Amerikaner sagen, aus Chicago. Und die haben damals Summer Teeth rausgebracht. Eines der schönsten Alben, die ich kenne, weil es einfach mein Herz berührt. Und ich hoffe, den Hörern wird es genauso gefallen.
Sehr gut. Kommt auf die Playliste. Vielen Dank dafür. Ich bin raus für heute. Vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Super interessant. Tolles Leben. Ich hoffe, du hast irgendwann nochmal die Möglichkeit, sowas auch nochmal noch zu machen. Ich merke, du hast schon Bock. Aber ich würde ungern auf deine Fotos bei Osthessen News verzichten. Sagen wir es mal so. Vielen Dank dafür. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und wenn ihr mich mit meiner Kamera seht, einfach mal kurz lächeln. Und ich würde euch gerne festhalten.